Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Die Gemeinde Pontresina vermutet, dass mit den Wohnungen im Dorf beschissen wird. Konkret sollen Leute ihre erste Wohnung als zweite Wohnung missbrauchen. Gegen das will die Gemeinde vorgehen. Und Bondo im Bergell ist wieder ein Stück näher über Normalität. 8 Jahre nach dem grossen Bergsturz wird im Kraftwerk Bondo wieder Strom produziert. Warum es so lange gegangen ist und wie die Stromproduktion künftige Naturereignisse überstehen soll, das hören wir gerade als Erstes. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön, haben Sie eingeschaltet. Der grosse Bergsturz vom Piz Cingalo vor 8 Jahren hat einen Haufen Schaden im Dorf Bondo angerichtet. Bis heute werden 8 Leute vermisst. Auch hat er die Wasserfassung Prä in der Val Bondasca vom Kraftwerk Bondo unter Schlamm begraben. Lang war nicht klar, was vor Wasserfassung noch übrig war, erinnert sich der Andres Fasciatti. Er leitet das Bergedler Kraftwerk vom Stadtzürcher Elektrizitätswerk.
3 Jahre später konnten wir hinterher mal die erste Aufnahme machen. Und noch 2 Jahre später, im 2022, haben wir dann die ersten Maschinen hinterher transportiert und angefangen zu graben und schauen, was überhaupt noch oben ist von der Wasserfassung. Und festgestellt, dass eigentlich das Gröbste zerstört war, aber etwas ohne das Fundament und so ist noch oben. Und danach haben wir dann ein Projekt gestartet, dass man etwas Neues aufgebaut hat auf dem alten Fundament.
2 Jahre lang hat das EWZ eine neue Wasserfassung gebaut, in einem Gebiet, wo weitere Murgänge und Bergstürze nicht ausgeschlossen sind. Damit die Arbeiter während des Arbeiten sicher waren, ist ein Frühwarnsystem eingerichtet worden. Beim Alarm hatten die Arbeiter 2 Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Das haben sie auch ein paar Mal müssen.
Vor allem ganz am Anfang, wir haben den ganzen Bereich immer freigelegt, wo die neue Fassung dann herkommen soll. Und 2 Monate später hat uns am Murgang das komplett wieder zugeschüttet. Und nachher haben wir etwa wieder 2 bis 3 Monate gehabt, um das alles freilegen. Später haben wir noch während der Konstruktion Hochwasser gehabt, wo uns Gerüste mitgerissen hat, wo uns das Wasser in die Fassung reingebracht hat. Also es war eine Challenge mit der Natur.
Rund 3 Monate später als geplant hat das Kraftwerk Bondo Anfang Monat wieder angefangen Strom produzieren. Das, nachdem es über 2800 Tage stillgestanden ist. Für die Verantwortlichen vom EWZ eine grosse Erleichterung. Aber auch bei der Gemeinde Bregaglia, wie der Uli Weber sagt. Er ist Vize-Gemeindepräsident und im Vorstand zuständig für Energie.
Das ist jetzt für uns ein Projekt, das ein Signal ist für die Normalität. Das Leben geht weiter, Zukunftsperspektive. Natürlich auch wichtig, sehr viel Wertschöpfung im Tal mit den lokalen Mitarbeitern von EWZ, die für uns ein wichtiger Bestandteil sind, aber auch für sehr viele andere Unternehmen im Kanton Graubünden, die an diesem Kraftwerk arbeiten dürfen.
Neben der neuen Wasserfassung hat das EWZ die Turbine und den Generator vom über 60-jährigen Kraftwerk erneuert. Kostenpunkt 11 Millionen Franken. Für ein Kraftwerk von dieser Grösse sei das zwar eher viel, sagt Christoph Oertli, Leiter Hydro beim EWZ. Der Betrag lohne sich aber.
Gerade weil es ja auch eine Investition ist auf Jahrzehnte raus, wenn wir das Kraftwerk wirklich lang betreiben können. Und wir sind dann sehr gespannt, wenn wieder grössere Murgänge kommen, wie sich das bewährt, das Bauwerk. Aber ich glaube daran, dass das Kraftwerk wird bestehen wird und dass das erfolgreich wird betrieben bleiben.
Das unter anderem, weil die Wasserfassung in der Val Bondasca so in den Boden eingebaut ist, dass ein Murgang darüber fliessen sollte. Die Wasserfassung selber sollte nicht beschädigt werden. Die Schweiz will auch in Zukunft genug Strom haben. Der Bundesrat hat darum mit der EU ein Stromabkommen ausgehandelt. Wenn das in frühestens 5 Jahren in Kraft tritt, gibt es für uns alle neue Möglichkeiten. Man darf dann zum Beispiel selber den Stromanbieter wählen. Das gilt auch für Unternehmen. Wie das im Bündner Gewerbe ankommt, das weiss der Florian Mani.
Es sind anfangs Eckpunkte, die der Bundesrat über das Stromabkommen mit der EU bekannt gegeben. Die haben der Bündner Gewerbeverband aber gerade aus 2 Gründen überzeugt, sagt der Direktor Maurus Blumenthal.
Versorgungssicherheit, die ist wichtig für alle Unternehmen und die sollte mit dem Abkommen gestärkt werden. Und Punkt 2 ist die Marktliberalisierung, die auch KMUs betrifft, wo man vor allem die Schwelle von heute 100'000 Kilowattstunden auf 50'000 Kilowattstunden Kilowattstunden runterfahren.
Das heisst, alle Unternehmen, die so viel oder mehr Strom im Jahr brauchen wie etwa 10 Haushalte, müssen in den freien Strommarkt wechseln. Für sie gilt es, zum Angebot von verschiedenen Stromanbietern zu vergleichen. Mehr Aufwand haben die Unternehmen wegen dem nicht. Man sei sich ja gewöhnt.
Es wird sich umsprechen, es wird Berater geben, so wie es heute im Versicherungsbereich bei anderen Einkäufen. Es ist ja nur ein Einkauf von einer Ressource. Da gehe ich nicht davon aus, dass es eine grosse Veränderung gibt. Aber man muss Details anschauen, einmal überlegen, 50'000 ist das die richtige Schwelle, muss die etwas höher oder tiefer gesetzt werden. Ich glaube, das sind alles Sachen, die man noch anschauen muss.
Das ist der springende Punkt. Details sind für den Bündner Gewerbeverband match entscheidend. Klar sei für den Direktor Maurus Blumenthal jetzt schon, dass die Marktöffnung ein paar Veränderungen mit sich bringen werde.
Dass die Preise wahrscheinlich tendenziell etwas tiefer sind, die Strompreise, aber die Preisschwankungen werden grösser sein. Und man zahlt ja nicht nur den Gesamtstrompreis, sondern es sind ganz viele Gebühren, die noch dazukommen. Und was mit denen passiert, mit dem Netzzuschlag, mit Förderzuschlägen, das muss man auch im Auge behalten. Also nicht nur der reine Strompreis, sondern all die Zuschläge, die jetzt im Strompreis sozusagen einbezogen werden.
Mit dem Stromabkommen kommt der Bund einer Forderung vom Gewerbeverband nach. Jetzt muss laut ihm einfach noch das Kleingedruckte vom Vertrag verheben.
Ob denn das auch so eintrifft, ist noch unklar. Klar ist dafür, zum Abkommen dürfte es sicher noch die ein oder andere Diskussion geben. Wasser ist ein wertvolles Gut vom Kanton Graubünden. Das Bündner Wasser trägt einen grossen Teil zur Stromproduktion in der ganzen Schweiz bei. Über das haben wir die letzten zwei Tage schon berichtet. Im letzten Teil unserer Serie schauen wir, vor was für Herausforderungen die grossen Kraftwerksbetreiber stehen. Es berichtet nochmal der Florian Mani.
Unsere Vorfahren haben gute Vorarbeit geleistet, was das Thema Wasserkraft angeht. Sowohl im Kanton Glarus als auch in Graubünden ist das Potenzial für neue Kraftwerke eher klein. Die Herausforderung sei eher, dass man an Energie verliert. Die Umweltvorgaben sind nämlich strenger geworden. So muss zum Beispiel mehr Wasser in Flüssen und Seen bleiben als früher. Die Wasserkraftwerke müssen immer wieder einmal saniert werden. Dann wird auch jede Chance genutzt, erklärt der Leiter für Produktion und am Netz bei Repower, der Michael Roth.
Selbstverständlich kann man schauen, ob man das Kraftwerk irgendwie optimieren kann. Zusätzliche Bechfassen beispielsweise, grössere Druckleitungen bauen, um das einen Teil zu kompensieren oder vielleicht sogar auch ein bisschen zu verbessern.
Nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind eine Hürde, die die Betreiber meistern müssen. Auch die Natur selber macht dem Wasserkraftwerk einen Strich durch die Rechnung. Nach dem schweren Unwetter im Misox sind die Kraftwerke rund 8 Monate ausgefallen. So extreme Unwetter dürften mit dem Klimawandel zunehmen. Darum sagt der Philipp Heinzer, Leiter für Energie beim EWZ.
Das heisst für uns als Produzent, dass wir unsere Anlagen auf das zukünftig ausrichten müssen, dass wir konkret Wasserfassungen stärker bauen müssen, damit die extrem auch aufnehmen können. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir als Energieversorger gut beraten sind, wenn wir unser Produktionsportfolio möglichst divers halten. Das heisst, dass wir regional und auch technologiespezifisch unterschiedlich unterwegs sind, so dass wir eben mit diesen Extremen gut umgehen können.
Gerade Taxpo hat das Unwetter im Misox stark gespürt. Klar, einen Teil des Ausfalls hätte man über andere Kraftwerke kompensieren können. Der Schaden ist aber trotzdem gross. Darum ist es wichtig, mit verschiedenen Massnahmen die Gewalt, die die Natur haben kann, einigermaßen im Griff zu behalten. Der Viktor Lier, Leiter für Vermögensverwaltung bei der Division Hydro und Biomasse von Axpo, gibt Beispiele.
Ganz simpel sind gewisse Dämme, die man zum Beispiel errichtet, um so einen Rüferniedergang zum Beispiel entgegenzuwirken und das aufzufangen. Das sind eigentlich so Themen oder Lawinenschutznetze, die man dann verstärkt. Das sind so ganz konkrete Beispiele, wo wir versuchen, so Wetterextremen entgegenzuwirken.
Das wertvolle Wasser soll auch in Zukunft so gut wie möglich genutzt werden. Das gilt nicht nur hier, sondern auch in anderen Kantonen. Fleissig dran ist man auf jeden Fall. Gerade bis Argans soll zum Beispiel geprüft werden, ob ein Flusskraftwerk am Alpari machbar wäre.
Das war der letzte Teil unserer Serie zum Thema Wasserkraft in Graubünden. Die Beiträge mit den Meinungen vom Kanton und den grossen Kraftwerksbetreiber gibt es auch zum Nachlesen unter radioreischau.ch. In Pontresina eine Erstwohnung zu kriegen, ist keine einfache Sache. Um mehr Wohnraum für Einheimische zu schaffen, hat die Gemeinde mittlerweile angefangen zu kontrollieren, wer das ganze Jahr in einer Erstwohnung wohnt und wer nicht. Wer das abläuft und was sich die Gemeinde davon erhofft, das weiss Valerie Schlegel. Die Gemeinde Pontresina vermutet, dass mit den Wohnungen im Dorf beschissen wird. Die Gemeinde hat den Verdacht, dass einige Erstwohnungen als Zweitwohnungen gebraucht werden. Ein schwerer Fall, denn in Pontresina herrscht aktuell Wohnungsnot. Nora Saratzka-Zinn erzählt, wie kleine Zwischenfälle sie stutzig gemacht haben. Als Gemeindepräsidentin von Pontresina hat sie dann die Kontrolle der Erstwohnungen eingeleitet.
Wir haben Listen erstellt von allen Wohnungen, die einer Erstwohnungspflicht unterstehen, und haben dort dann geschaut, wer bewohnt die Wohnung. Wir haben dann von dieser Liste schon mal alle gestrichen, wo die Nutzung offensichtlich richtig ist, wie zum Beispiel, wenn eine Familie mit schulpflichtigen Kindern in der Wohnung wohnt. Und allen anderen haben wir einen Fragebogen geschickt.
Etwa 70 Haushalte haben so einen Fragebogen gekriegt. In dem wird beispielsweise gefragt, wie oft sie jeweils in Pontresina sind. Ob bei den Antworten gelogen wird, kann die Gemeinde schlecht überprüfen. Das wollen sie aber auch gar nicht, wie die Gemeindepräsidentin sagt.
Da gehen wir natürlich mal grundsätzlich davon aus, dass unsere Einwohner offen und ehrlich sind mit uns. Also das ist klar eine Grundvoraussetzung, eine Grundhaltung, die wir auch als Gemeinde haben. Wir gehen auch grundsätzlich mal davon aus, dass alle, die eine Erstwohnung haben, die korrekt nutzen. Oder? Also wir sind da nicht mal der Generalverdacht gegen alle, sondern eher das Gegenteil.
Nach der Auswertung der Fragebögen sind noch etwa 30 Fälle offen, bei denen der Wohnsitz noch nicht ganz klar ist. Gegen die Haushalte geht die Gemeinde aber noch nicht vor. Sie wartet zuerst auf einen Bundesgerichtsentscheid in einem anderen Gerichtsfall.
Dort ist auch eine Erstwohnung, wo wir festgestellt haben, dass die Nutzung nicht korrekt ist. Und darum haben wir dort entschieden, dass wir von ihm verlangen, dass er diese Wohnung per sofort einer korrekten Erstwohnnutzung zuführt. Er hat sich dagegen gewehrt. Das Verwaltungsgericht hat unsere Entscheidung gestützt. Und jetzt sind wir eben in dritter Instanz beim Bundesgericht und warten darauf, wie die entscheiden.
Durch den Entscheid hat die Gemeinde den Anhaltspunkt, ab wann oder unter welchen Umständen ein Ort der Lebensmittelpunkt von einer Person ist. Denn aktuell sind die Vorschriften im Gesetz nicht definiert.
Das Ganze zu überprüfen ist laut der Gemeindepräsidentin von Pontresina sehr aufwendig. Andere Gemeinden, die zu wenig Erstwohnraum für Einheimische haben, verzichten bis jetzt auf so eine Kontrolle. Im Juli 1989 hat es in einer Asylunterkunft an der Alexanderstrasse zu Chur einen Brand gegeben. Vier Menschen aus Sri Lanka sind ums Leben gekommen, darunter zwei Buben im Alter von 9 und 10. Richtig ermittelt wurde, tut es wohl nicht. Das soll sich jetzt ändern. Morgen befasst sich der Churer Gemeinderat mit einem entsprechenden Auftrag vor SP-Fraktion. Es berichtet der Thies Fritschi.
36 Jahre nach dem verheerenden Brand an der Churer Alexanderstrasse zeigen umfassende Recherchen von Tamedia, dass es wahrscheinlich ein Anschlag war. Es gibt viele Hinweise, dass es ein Anschlag von Rechtsextremen gewesen sei. In ihren Recherchen sind die Autorinnen auf ein Bekennerschreiben aus der rechtsextremen Szene gestossen. Diese Recherchen zeigen auf, dass die Behörden in den Ermittlungsarbeiten versagt haben, sagt der SP-Gemeinderat Kieran Trost.
Man ist verschiedene Indizien nicht nachgegangen. Es Brandbeschleuniger hat es im Eingangsbereich. Ein Benzin ist abgezapft worden von einem Auto. Man hat aber da keine Fingerabdrücke genommen. Man hat auch feststellen müssen, es sind keine Zeugen befragt worden. Es sind einige Sachen nicht gemacht worden, die eigentlich in dem Sinn eigentlich logisch wären.
Trotz diesen Hinweis haben im 89 die Bündner Behörden nach 3 Monaten die Ermittlungen eingestellt. Der SP-Fraktion sei bewusst, dass die damaligen behördlichen Versäumnisse und Unterlassungen nicht rückgängig gemacht werden können. Es sei aber eine Pflicht, als multikulturelle Gesellschaft aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Das bedinge, dass die Gesellschaft sich erinnere. So soll unter anderem eine Gedenktafel an der Alexanderstrasse 38 aufgestellt und auch eine Gedenkveranstaltung soll durchgeführt werden. Für den SP-Gemeinderat Kieran Trost geht es vor allem darum, dass das verheerende tragische Ereignis nicht vergessen geht.
Letztendlich geht es um eine Erinnerungskultur, oder? Also gegen das Vergessen, gegen eine kollektive Verdrängung, gegen das Wegschauen, dass man auch die Bevölkerung in dieser Thematik sensibilisiert und auch mitnimmt. Und ja, letztendlich gehört das zu unserer Stadtgeschichte, auch wenn sie alles andere als eben räumlich ist, ist tragisch.
Auch der neu zusammengesetzte Churer Stadtrat unterstützt das Aufstellen von einer Gedenktafel. Der Stadtrat schreibt, dass vor 36 Jahren die ungenügend behördliche Aufarbeitung ein politisches und moralisches Versagen gewesen sei. Ein Versagen, das nicht mehr länger ignoriert werden darf. Aufgrund der Haltung der Stadtregierung geht der SP-Gemeinderat Kieran Trost davon aus, dass der Fraktionsauftrag dank der neuesten Tamedia-Recherche im Gemeinderat angenommen wird.
Ich glaube auch, die mediale Schweiz schaut jetzt schon auf Chur und vor allem jetzt auch auf den Gemeinderat. wie wir entscheiden. Ich würde es natürlich sehr begrüßen und auch sehr stark für ein wichtiges Zeichen finden, wenn der Auftrag grossmehrheitlich bis fast schon geschlossen überwiesen werden würde. Von mir aus gesehen ist es nicht ein Vorstoß, der zwischen den politischen Blöcken muss behandelt werden, sondern letztendlich geht es doch darum, also Gebietsding, wo der Anstand und auch der Respekt, dass man jetzt da in dieser Sache ein klares und ein deutliches Zeichen setzt.
Der Kiron Trost zeige sich bewusst, dass die Vergangenheit eben nicht geändert werden kann. Daraus lernen kann und müssen wir aber immer noch.
Der Churer Gemeinderat befasst sich morgen Nachmittag mit der Aufarbeitung des Brandanschlags, der sich vor 36 Jahren an Alexanderstrasse zu Chur ereignet hat. Zum Schluss kommen wir noch zu den weiteren Meldungen vom Tag, zusammengefasst von der Selina Rettich.
Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember soll das ÖV-Angebot in Graubünden deutlich ausgebaut werden, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrplanentwurf 2026 liegt ab dem Freitag öffentlich auf, mit neuen Verbindungen, dichterer Takt und einer besseren Anbindung an den Fernverkehr. Der Thierry Müller, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr beim Amt für Energie und Verkehr, erklärt die grössten Änderungen.
Sehr grosser Schritt ist der Halbstundentakt auf dem Intercity Zürich-Chur. Das bringt für ganz Graubünden etwas. Und dann die Angebotsausbauten, die man planet, ist es so selber mit dem Halbstundentakt von der Rätischen Bahn zwischen Chur und Ilanz und einem ganz neuen Buskonzept für alle Talschaften.
Auch am Konzept für S-Bahn in der Region Chur wird geschraubt, mit Auswirkungen auf die Haltestelle Haldenstein.
Wir bringen neue Züge ins System hinein und für das ist es wichtig, dass wir das Ganze systematisieren. Mit dem werden aber die Anschlüsse zwischen Bahn und Bus besser und zuverlässiger. Und der Haldenstein, der wird kompensiert mit einem zusätzlichen Busangebot in der Hauptverkehrszeit.
Die Bevölkerung kann den Fahrplanentwurf bis am 9. Juni online anschauen und Stellungnahmen einreichen. Welche Änderungen schlussendlich umgesetzt werden, entscheidet der Kanton im Herbst. Der neue Fahrplan gilt ab dem 14. Dezember. Der Kanton zieht Bilanz über das Jagd- und Fischereijahr 2024. Im neu veröffentlichten Jahresbericht zeigt sich, der Wildbestand bleibt insgesamt stabil, aber Herausforderungen gibt es einen Haufen. Der Winter zum Beispiel ist in den höheren Lagen streng gewesen und darum hat es mehr Fallwild gegeben, vor allem beim Reh- und Gamswild. Bei der Hirschjagd ist der Abschussplan mit knapp 5'000 Tieren fast vollständig erfüllt worden. Das sind rund ein Drittel vom geschätzten Frühjahrsbestand. Auch beim Thema Grossraubtier ist einiges gelaufen. Zum ersten Mal hat es im Kanton Graubünden eine proaktive Regulation vom Wolfsbestand gegeben. 51 Wölfe sind 2024 geschossen worden von Wildhut oder autorisierten Jägerinnen und Jägern. In der Fischerei war das Jahr von Unwetter geprägt, so zum Beispiel in Misox, wo eine kantonale Fischzuchtanlage schwer beschädigt worden ist. Ein ökologischer Lichtblick hat es dafür in Tavanasa gegeben. Dort sind so viele Seeforellen erzählt worden wie seit Jahren nicht mehr.
Damit endet unsere Sendung von heute. Natürlich sind wir morgen wieder zurück mit News aus der Region. Und sonst gibt es auch alle Sendungen jederzeit zum Nachlesen auf radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.